Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korje.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Freunde, ihr wisst ja, dass in unserer Branche meistens sehr, sehr viele Männer unterwegs sind. Und naja, je länger ihr dabei seid, desto eher ist es wahrscheinlich, dass ihr die ein oder andere Frau in der Branche mal kennengelernt habt. Aber ganz so viele gibt es von denen nicht. Und vor allem erfolgreiche Frauen in der Branche, die sind ja sowieso so ein bisschen wie ein Einhorn. Jeder hat schon mal darüber gesprochen, jeder hat schon mal davon gehört, dass es sie gibt, aber keiner hat so wirklich eine mal wirklich persönlich getroffen. Ne? Aber ich habe jetzt hier heute einen Podcast-Interview-Gast für euch dabei. Da wird es euch von den Schuppen hauen, was es da alles gibt. Ne? Sie sieht gut aus, sie ist clever, sie hat ein übelst erfolgreiches Business, war im Strukturvertrieb, ist jetzt rausgegangen, baut sich jetzt ein eigenes Maklerunternehmen auf und wird heute von ihrer Reise hier im Podcast berichten. Herzlich willkommen zum Podcast-Interview. Katharina Karageorgos, man möge es mir verzeihen, aka Miss Finanz.
Einen wunderschönen guten Tag, Ruslan, danke für diese bombastische Einleitung. Mensch, was soll ich jetzt anderes sagen? Also sehr, sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, für das Riesenlob. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und bin gespannt, worüber wir jetzt sprechen werden.
Ja, das wird auf jeden Fall eine richtig geile Reise. Aber vorher musst du mir noch mal kurz sagen, Katharina Karageorgos, ist ja schon ein bisschen Zungenbrecher. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Perfekt, das war grandios, ja.
Gut, Jungs, ihr wisst Bescheid, auf Instagram eingeben, ihr findet sie. Also, bevor wir jetzt starten, willst du vielleicht einfach mal ein paar Takte zu dir erzählen, dass die Zuschauer oder die Zuhörer, besser gesagt, die dich jetzt noch nicht kennen, die jetzt noch nicht wissen, wer du bist, dass sie so ein bisschen Feeling davon kriegen, wer du eigentlich bist und mit wem wir eigentlich reden?
Na klar, sehr, sehr gerne. Also, mein Name hast du jetzt schon sehr, sehr gut hier rausgehauen. Katharina Karageorgos, auch einfach Miss Finanz. Ich glaube, unter dem Namen kennen mich ein paar mehr Leute. Ja, ich bin jetzt seit in meinem dritten Jahr tatsächlich in der Branche, habe vorher was komplett anderes gemacht. Begonnen habe ich im Strukturvertrieb, habe dann verstanden, dass das vielleicht doch nicht so mein Weg ist und habe mich dann für die Maklerschaft entschieden. Und an sich, was soll ich sagen, meine Vision oder mein Ziel ist es einfach wirklich, die Frauenquote in der Finanzbranche einfach mal drastisch zu erhöhen. Denn ich finde, die Frauen werden einfach komplett, ich will nicht sagen links liegen gelassen oder so, aber die Frauen sind einfach, es ist jetzt unsere Zeit und ich glaube, dass wir das jetzt hier ja ganz gut mal so einläuten können, einfach die Frauen wirklich mal auf ein höheres Podest zu heben, denn das haben wir verdient und dafür bin ich da. Das ist mein Ding.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Vision, weil ich habe das ja auch schon so erlebt. Also in der Finanzbranche gibt es natürlich hin und wieder mal die eine oder andere Frau, aber ganz so viele, wie wir schon gesagt haben, gibt es nicht. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass es jemanden gibt, der sich dafür mal wirklich einsetzt und mal mit Vorbild vorausgeht und nicht nur davon erzählt, dass es wichtig ist, sondern auch einfach mal macht. Das finde ich sehr, sehr cool. Dazu werden wir noch kommen. Kurz zu dir nochmal, du hast ja gesagt, Karriere im Strukturvertrieb gestartet, vorher was ganz anderes gemacht. Bei welchem Strukturvertrieb warst du?
Ich war bei der Tillis Finanz AG seit 2020.
Okay, und wie kam es dazu? Hast du dich einfach beworben? Hast du gesagt, hey, ich habe jetzt Bock auf Finanzen oder was war das?
Also es war so dieses typische Ding, ich glaube, das kennt so ziemlich jeder von uns, der irgendwie im Strukturvertrieb angefangen hat. Mein damals bester Freund hat mich reingeholt. Er wusste halt, dass ich super unzufrieden war mit meiner damals beruflichen Situation und hat gesagt, hey Katha, pass auf, komm doch einfach mal rein, schau es dir an. Und damals ging bei Netflix so eine Serie an den Start. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, Selling Sunset. Unbedingt mal reinschauen, das ist eine coole Serie. Und ja, das war, wie gesagt, damals so ein bisschen Thema und da geht es halt auch so um Frauen in der Immobilienbranche ist das halt und ich dachte mir, ey, das ist ja eine übelst geile Story und darauf habe ich Bock. Naja, und dann hat er mich eingeladen und ich habe mir das ganze Konzept angehört bei der Tillis und fand das super und habe gesagt, hey, yo, ich bin dabei, gucken wir mal, was passiert.
Ja, und hat ja auch offensichtlich ganz gut funktioniert, ne?
Ja.
Also das höre ich immer wieder mal, dass Menschen sich irgendwie von irgendwas begeistern lassen. Bei mir war es damals ein Buch, Richard Podet oder eine Serie oder wie auch immer. Und dann springt so der Funke über und dann kommt meistens der Strukturvertrieb um die Ecke und sagt so, hey, Wir haben hier ein Start-up-Seminar, ein Gründerabend. Komm doch mal vorbei und dann läuft es. Ne? Aber man muss ja nichts Schlechtes heißen. Irgendwie müssen ja die Leute in die Branche kommen. Du hast ja gesagt, ich glaube, 2 Jahre warst du da im Strukturvertrieb, richtig?
Genau, ja.
Okay.
2019 angefangen, habe dann 2020 am Anfang meine Prüfung bestanden, 34D, und dann quasi als Beraterin losgelegt.
Wie weit bist du da bei der Telis gekommen?
Schon recht weit, würde ich sagen. Also unser damaliger, oder was heißt damaliger, mein damaliger, ich bin ja jetzt nicht mehr da, Senior-Direktor hat immer gesagt, ich war die oder bin die erfolgreichste Frau bei der Telis. Ist jetzt nicht was, womit ich jetzt nach außen gehe und sage, ey, ja, ich war die beste Frau, die es bei der Telis gab, aber ich glaube, ich habe schon ganz gut dort was abgerissen und eben auch Stufen geschrieben in einer Rekordzeit, ist zumindest mein Empfinden, ja, habe viele Leute, die schon jahrelang dort sind, einfach mit meinen Leistungen ein bisschen in den Schatten gestellt, soll jetzt nicht despektierlich klingen oder so, habe einfach mein Ding gemacht und hatte guten Erfolg, habe auch gutes Geld verdient, war wirklich alles top, weil ich halt einfach das gemacht habe, was ich mir selbst so gewünscht hätte und da einfach nicht so auf die Meinung von anderen Leuten gehört habe und einfach mein Ding gemacht habe.
Okay, und jetzt für alle, die die Telesprache verstehen und hier zuhören, welche Position hast du in den 2 Jahren erreicht?
Kanzleimanagerin.
Das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich wichtig. Also ich weiß
klingt
es nicht.
Gut.
Kanzleimanager klingt auf jeden Fall crazy. Hast du vorhin schon gesagt, du fandest den Strukturvertrieb an sich, das System, sehr, sehr gut. Willst du mal vielleicht erzählen, was du daran so gut findest oder was vielleicht auch dir dabei geholfen hat, so erfolgreich zu sein? Weil ich glaube, so gewissermaßen liegt es ja schon auch an der Ausbildung am System, oder nicht?
Ja, also ich muss sagen, für jemanden, der komplett neu in der Branche ist, hat es mir halt sehr gefallen, dass du am Anfang erstmal so grundlegend eine gewisse Struktur, logisch im Strukturvertrieb irgendwo bekommst und einfach erstmal einen Plan an die Hand bekommst, okay, so und so und so sind jetzt die Abläufe. Ja, also du bekommst Leitfäden für sämtliche Gespräche, du bekommst Leitfäden für Beratungen und so weiter und so fort. Das ist schon ganz gut, dass du da einfach ordentlich ausgebildet wirst, ja, wenn du das natürlich auch so machen möchtest, wie es dir da vorgelebt wird. Und das ist, glaube ich, so für mich der größte Vorteil, dass du, wie gesagt, einfach so einen Leitfaden hast für gefühlt alles. Was mich dann irgendwo so ein bisschen getriggert hat, ist tatsächlich, dass ich mich einfach mit den Leitfäden einfach nicht identifizieren konnte. Auch die Art und Weise, wie man irgendwie dort beraten sollte, das ist einfach nicht mein Ding. Und das, wenn ich Kunde bei mir wäre und ich als Beraterin würde mit solchen Leitfäden irgendwie in die Kommunikation gehen, dann, keine Ahnung, hätte ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Und deswegen war für mich, wie gesagt, die oberste Priorität, immer das zu machen, was ich selber gerne als Kunde sehen wollen würde. Und so habe ich eben dort auch mein Ding gemacht, ja.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil Leitfäden sind ja, glaube ich, auch nicht nur bei der Telis, sondern bei jedem Strukturvertrieb grundsätzlich einfach mal die Grundzutat für Erfolg überhaupt. Also bei uns hat man immer gesagt, hey, bis du mindestens Teamleiter bist, arbeitest du stumpf nach Leitfaden und danach darfst du mal gucken, ob du nicht irgendwo kreativ werden darfst und vom Leitfaden abweichst. Ich fand das auch schon immer so ein bisschen cringe, weil einerseits, klar, hat die Leitfäden irgendjemand geschrieben, der wahrscheinlich irgendwie Erfolg damit hatte. Die Leitfäden haben ja irgendwo eine Berechnung, irgendwoher müssen sie ja kommen. Auf der anderen Seite passen die halt echt nicht zu jedem Menschen. Also wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde, nach Leitfaden Wort für Wort so zu telefonieren oder zu sprechen oder zu beraten, wie es im Leitfaden steht, dann wüssten die Leute einfach, dass es eine Show ist. Ein Geschauspiel. Da fühle ich mich jetzt auch nicht so damit wohl. Weshalb ich immer die Leitfäden so als Leitfaden gesehen habe, als gedankliche Stütze. Okay, das ist der erste Step, das ist der zweite, das ist der dritte. In die Richtung geht's. Aber so Leitfäden ablesen und telefonieren, das war irgendwie noch nie mein Ding, habe ich noch nicht abkönnen. Und ich bewundere die Menschen, die dadurch einfach sagen, okay, ich mache das einfach stumpf so, wie es ist, und dann tatsächlich auch Erfolg damit haben. Weil ich glaube, auf lange Sicht ist es schon wichtig, dass du auch du selbst sein darfst. Und wenn das halt nicht klappt, dann kannst du vielleicht finanziell oder monetär erfolgreich werden, aber ich glaube, emotional und seelisch kannst du da nicht glücklich werden mit.
Absolut, ja. Also da bin ich voll bei dir, fühle ich zu 100% das, was du sagst. Am Ende muss halt jeder so ein bisschen, ja, sein Ding, glaube ich, draus machen und auch diese Leitfäden. Ich denke schon, dass das gut ist für Leute, die einfach Schwierigkeiten in der Kommunikation mit anderen Menschen allgemein haben. Ich habe viele Leute kennengelernt im Strukturvertrieb oder auch allgemein aus der Branche und sicherlich gibt es den einen oder anderen, dem das mega viel geholfen hat, ja, und den das auch heute noch tagtäglich so in seinem Daily Business begleitet. Ich war nicht der Mensch, ich habe es immer ein bisschen auf meine eigene Art und Weise gemacht und bin damit ja auch offensichtlich ganz gut gefahren. Deswegen grundsätzlich Leitfäden nichts Schlechtes, aber muss man halt wirklich fühlen, ja, um es auch authentisch rüberzubringen.
Das ist halt eine Orientierung. Das ist, glaube ich, immer so ein gutes Ding. Wenn du ein Lampenfieber hast und dich dann an Leitfaden erinnerst, dann musst du nicht mehr denken, dann musst du nur noch abspulen. Das kann schon helfen. Deswegen hat auf jeden Fall alles seine Berechtigung. Aber was mir noch nie gefallen hat, ist dieses Vorgeben, wer du zu sein hast. Ja, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du jetzt halt Anzug und Krawatte tragen. Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du so reden. Dann musst du nach diesem Leitfaden telefonieren. Dann musst du dich rasieren und diese Frisur haben und diese Uhr tragen. Ja. Also da hatte ich so das Gefühl, da werden teilweise Persona erschaffen, die, die gar nicht so sind einfach.
Ja. Da bist du einfach auch super unauthentisch, ja. Also ich finde, wir waren ja auch natürlich oft in Seminaren und oft wurden dann so diese Leitfäden geübt und bei Telefonpartys immer mit Leitfaden und bam, bam, bam. Ich persönlich finde es einfach, keine Ahnung, wir stellen uns jetzt vor, dir sitzt irgendjemand gegenüber, okay, du unterhältst dich ganz normal mit ihm und merkst einfach schon so, was er für eine Persönlichkeit hat und wie der Mensch halt so tickt und dann haut er da seinen Leitfaden raus und du denkst ja einfach nur so, boah, das ist einfach total unauthentisch. Welcher Kunde sagt da, oh yo, bei dir kaufe ich? Das habe ich mich tatsächlich einfach immer gefragt. Das ist einfach, ja, I don't know.
Dann hast du einfach beschlossen, hey, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich bin. Ich schnacke jetzt einfach mal mit den Leuten Klartext und dann funktioniert das.
Ja.
Ja, hast du es auf Deutsch oder Ostdeutsch gemacht?
Ha, ha, ha.
Ja, kleiner Insider, ja. Katharina ist aus Dresden, glaube ich, ne?
Nee, Leipzig.
Leipzig. Genau, in Leipzig ist die Kanzlei von Missfinanz. Werden wir gegen Ende vielleicht noch mal ein bisschen drauf kommen. Was mich jetzt natürlich noch sehr, sehr krass interessiert, ist, für mich hört sich das eigentlich nach einer steilen Karriere an. Du kommst da rein, du feierst das Business, du feierst das Konzept, du gibst dein Gas, du bist erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass du in den 2 Jahren irgendwie noch größere Erfolge hättest einfahren können, als das, was du bisher beschrieben hast. Was hat dich letzten Endes dann doch so irgendwo gestört? Oder was hat dich dazu bewegt, mal doch über den Tellerrand rauszuschauen und dann zu gucken, was es auf dem Markt noch gibt? Und was hat dich dann letzten Endes dazu bewegt, die Entscheidung zu treffen, den Strukturvertrieb mit all seinen Vorteilen zu verlassen?
Ja, die Frage wurde mir sehr, sehr, sehr oft gestellt, natürlich in den letzten Monaten. Und was soll ich sagen? Also es war tatsächlich recht spontan, dass ich mich entschieden habe, den Strukturvertrieb zu verlassen. Und zwar, also vielleicht kleine Randinfo, wir hatten im November 2021, habe ich noch eine Reise gewonnen, ein schönes Incentive. Da sind wir mit dem Schiff ein bisschen rumgeschippert, mit ein paar guten Leuten von Telis. Und das war auch wirklich cool, hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, das war im November letzten Jahres, da hatte ich in noch keiner Faser meines Körpers irgendwo die Entscheidung getroffen oder den Gedanken allein, ich werde die Telis verlassen. Also so war es auf gar keinen Fall. Es kam wirklich sehr spontan. Und zwar war es im Dezember so, also einen Monat später, dass ich einfach random so ein paar Angebote bekommen habe, ja, von diversen Versicherungsgesellschaften. Und dann habe ich erst mal verstanden, ey, Katha, irgendwie hast du offensichtlich dir echt schon einen ganz guten Marktwert so erarbeitet, wenn du siehst, was dir die Gesellschaften so für ein Fixum bieten und allgemein, was sie dir so für Möglichkeiten offen halten, das war schon ganz cool. Und dann habe ich halt angefangen, tatsächlich mal so ein bisschen alles zu hinterfragen und mir einfach selbst auch die Frage zu stellen, hey, wo willst du denn die nächsten Jahre hin? Ist das jetzt wirklich alles? Ja, ich bin ja auch ein Mensch, ich strebe immer nach mehr, ich habe immer Bock, noch mehr zu machen und meine Vision zu verfolgen. Und naja, für mich, die Angebote, die ich bekommen habe, das waren alles Ausschließlichkeitsgesellschaften, deswegen wäre das für mich nie in Frage gekommen, so ein Angebot anzunehmen, aber natürlich fürs Mindset war es schon mal ein guter Push und das war auch so einer der Gründe, weswegen ich mich dann unter anderem entschieden habe, auch den Strukturvertrieb zu verlassen, das Thema Anerkennung und Wertschätzung, denn ja, die Telesianer unter euch, die kennen ja auch diverse Vorstände und so weiter. Und da hat mir tatsächlich immer so ein bisschen die Anerkennung gefehlt. Ist jetzt nicht so, dass ich danach jetzt jeden Tag mir hier, keine Ahnung, dachte, ach ja, lieber Vorstand, jetzt sag doch mal ein paar nette Worte. Also so drauf angewiesen war ich jetzt nicht. Aber nach all der Leistung, die ich auch in dieser kurzen Zeit erbracht habe, wäre es einfach nice gewesen, wenn da mal jemand kommt und sagt, hey Katha, guten Job gemacht, mega, wollen wir das mal irgendwie, keine Ahnung, nach außen kommunizieren bei Instagram oder irgendwie da mal zusammen was machen. Und das kam halt einfach nie. Und durch die Angebote, wie gesagt, von den Versicherungsgesellschaften habe ich dann erstmal verstanden, okay, ich kann doch was. Und das wird offensichtlich auch draußen so gesehen. Naja, und dann habe ich mich tatsächlich einfach mit dem Markt beschäftigt und geguckt, okay, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Ja, also dann fing wirklich so der Gedanke an, in mir zu wachsen, hör dich doch einfach mal um und beschäftige dich wirklich mal aktiv mit dem Markt. Und dann war es für mich eigentlich mehr so ein Zufall, dass ich an die Fondsfinanz geraten bin. ja, da war einfach der richtige Moment mit dem richtigen Menschen am richtigen Ort und es hat einfach gepasst. Und so ist es dann entstanden, dass ich meine Entscheidung getroffen habe, das dann natürlich auch recht schnell meinen Führungskräften mitgeteilt habe. Die waren dann natürlich ein bisschen traurig, dass ich sie nicht in meine Entscheidung involviert habe. Aber am Ende ist es eine Entscheidung, die ich für mich und meine Zukunft treffe. Und da muss ich jetzt nicht 1000 Leute irgendwie fragen, ach ja, wie siehst du das denn? Wollen wir das nochmal ein bisschen erörtern und Vor- und Nachteile? Dass wenn ich für mich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich die für mich und dann gibt es auch nichts mehr zu rütteln. Ja, und das war am Ende eigentlich so ein bisschen der Weg und was so die Gründe waren. Also da gibt es tatsächlich einige. Wie gesagt, dieses Thema Anerkennung war für mich auch ein kleiner Part und so größtenteils glaube ich, dass einfach wirklich die unterschiedlichen Wertvorstellungen eine ganz große Rolle spielen. Also bei uns in der Kanzlei, in der Teles-Kanzlei in Leipzig, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, aber klar, vorrangig Männer. Ja, wie gesagt, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu
sagen. Sag's einfach frei raus. Wir werden, also die Männer werden sich schon nicht in ihrem Ego angegriffen fühlen, wenn sie einfach mal Klartext hören. Deswegen, meine Erlaubnis hast du.
Okay, sehr gut. Also alles, was ich jetzt sage, ist bitte nicht auf alle Menschen der Branche bezogen, sondern wirklich einfach nur punktuell auf einige Leute zutreffend. Und was einfach so mein Thema war, die Finanzbranche hat ja grundlegend erstmal einen schlechten Ruf. Ja, also es sind alles Betrüger und keine Ahnung was und die machen alle einen scheiß Job und dürfen das auch eigentlich gar nicht und haben selber keine Ahnung, was weiß ich. Und diese Vorurteile haben tatsächlich auf ziemlich viele Leute gepasst und ich habe mich einfach langfristig damit schwer getan, dieses Bild nach außen weiter, also mich damit zu committen, ja, weil du wirst natürlich auch von Kunden irgendwie auf Leute, die in der Kanzlei rumspringen, angesprochen, hey, den habe ich da schon mal gesehen, den habe ich da schon mal gesehen, was macht denn der jetzt hier bei euch? Und dann stehst du halt da und ein Kunde versteht nicht, ja, der ist zwar in meinem Team, aber irgendwie auch nicht. Ja, also das war halt für mich einfach irgendwo so ein...
Wir sind so im selben Raum, weil wir uns halt ein Bürogebäude teilen, aber wir haben halt miteinander nichts zu tun.
Genau, also das ist halt, versteht halt kein Kunde, ne? Und du musst natürlich irgendwie immer so versuchen, das Image nach außen aufrecht zu erhalten, obwohl du es vielleicht einfach selber nicht mehr zu 100% so fühlst. Und am Anfang, wie gesagt, wenn du so als neuer, kleiner Hüpfer reinkommst und hast noch keine Berührungspunkte mit der Branche, dann ist es cool, wenn du Leute hast, die dich motivieren und die da sind und tschakka tschakka, super, klasse. Aber mit der Zeit merkst du einfach, wenn die Leute andere Wertvorstellungen teilen, ja? Da geht's los bei Gesprächen, vielleicht auch abfällige Gespräche über hübsche Mandantinnen, die du hast, ja, oder keine Ahnung, es wird allgemein schlecht über die Mandanten geredet und dann wird sich draußen ständig über Umsätze unterhalten, oh ja, und dann habe ich bei dem noch das geballert und habe das gemacht. Das ist einfach nicht, keine Ahnung, der Qualitätsanspruch an meine Arbeit. Ja,
wenn nicht man der das Vibe, den man braucht.
Genau, es ist einfach nicht mein Vibe. Und das war am Ende, glaube ich, so der größte Punkt, die unterschiedlichen Wertvorstellungen. Und ja,
lass uns mal hier kurz zwischenhaken, weil es sind ja sehr, sehr viele Dinge, wie du es gesagt hast, und ich finde da sehr, sehr viele Dinge auch sehr interessant. Also diese eine Geschichte von wegen, du hast da halt hin und wieder mal der einen Pilo in der Kanzlei oder den einen Assi, der sich irgendwie auf dem Dorffest oder irgendwo, was weiß ich, auf dem Straßenfest oder in der Disco halt komplett daneben benimmt. Die Leute erkennen den wieder und dann plötzlich sitzt er im Anzug und Krawatte im selben Büro. Das kenne ich alles. Ne? Bei uns ging es sogar noch so weit, damals zu meiner Zeit, als ich bei Tekis war, unser Büroleiter hat damals gesagt, hier, Partnerakquise, aber keine Frau. Ne? Ja, das war tatsächlich ein Thema bei uns, weil er eben gesagt hat, hey, dann gibt es hier untereinander, unter Kollegen und Kolleginnen, dann irgendwie vielleicht irgendwelche Verbindungen, die man nicht haben sollte und das stört das Business. Also aus dem Mindset, aus diesem Büro komme ich. Deswegen, die ganzen Sachen kann ich schon ganz nachvollziehen. Was ich jetzt aber so ein bisschen... hinterfragen möchte, wo ich ein bisschen genauer drauf gehen möchte, ist diese Geschichte mit der Anerkennung, weil ich weiß sehr, dass Strukturvertriebe sich sehr, sehr, sehr mit Anerkennung brüsten. Viele Strukturvertriebe werben ja auch damit ab, so hey, wann hast du das letzte Mal Lob von deinem Chef bekommen und wie viel Anerkennung hast du bekommen und hier bei uns kriegst du Reisen und Anerkennung und dies und das und jenes. Und jetzt frage ich mich tatsächlich, war diese Anerkennung grundsätzlich in der Tedeskanzlei in Leipzig einfach nicht da oder in dem gesamten Vertrieb nicht da oder hat sie einfach nur dir gegenüber gefehlt? Weil ich weiß, dass die Teles jetzt auch Incentives und Reisen und was weiß ich nicht was macht und dass die Leute dort bei der Beförderung, dass alle aufstehen und klatschen und was weiß ich nicht was. Also das ist ja immer mitgegeben. Aber was ich jetzt spannend fände, ist einfach mal deine Perspektive auf die Sache zu sehen. Hat das grundsätzlich gefehlt oder glaubst du, dass es einfach dir gegenüber nicht so entgegengebracht wurde wie vielleicht jemand anderem?
Ja, also gute Frage. Die kann ich natürlich nur bedingt beurteilen, ne? Weil ich kenne ja nur so meine Sicht auf die Dinge. Was ich sagen kann, ist, dass die Kollegen in meiner Kanzlei, wo ich war, mich schon immer gut supportet haben und schon mir auch gute Anerkennung entgegengebracht haben. Also da will ich nichts sagen. Aber mir hat es eben von den höheren Instanzen so ein bisschen gefehlt. Also wirklich so Seniordirektor oder Vorstand halt allgemein. Ja, das dachte ich ja, wenn wir im November auf das Incentive fahren, schön ein bisschen auf dem Schiff, klasse, dann kommt vielleicht der Vorstand mal zu dir, erkennt vielleicht dein Gesicht, weil ist ja nicht so, dass das bei Instagram jeder Mensch ein Gesicht zu meiner Marke Miss Finanz hat. Ja, also man weiß ja schon, wer ich bin. Und auch da ist einfach nichts passiert. Ich meine, klar hätte ich auch auf ihn zukommen können, hätte sagen können, ey, yo, Herr, vielleicht wollen wir mal reden und wie finden Sie denn das, was ich so gemacht habe, ja. Aber das ist einfach auch nicht,
das ist
nicht meine Art und Weise. Ja, und also ich kann es, wie gesagt, nur bedingt beurteilen. Ich glaube schon, dass viele Leute eine gute Anerkennung dort bekommen und eine ordentliche Wertschätzung entgegengebracht bekommen. Weiß nicht, ob das so ein Frauending ist, das will ich jetzt niemandem unterstellen. Keine Ahnung, ist für mich echt schwer zu beurteilen. Ich würde schon sagen, dass Anerkennung grundlegend bei der TEDES gut gelebt wird, vielleicht nicht perfekt. Okay, jeder kann immer was besser machen, aber mir gegenüber kann ich eben nur das sagen, was ich halt eben natürlich am eigenen Leib mitbekommen habe. Ja. Und das war einfach nicht so rosig, wie ich es mir eigentlich hätte gewünscht, nach all dem, was ich irgendwie auch klaren Umsatz fürs Unternehmen gebracht habe, ja.
Ja, also ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, dass die Teles Finanz jetzt nicht der größte Finanzvertrieb Deutschlands ist. Ich bin mir jetzt nicht bewusst der aktuellen Zahl, aber ich glaube, es sind irgendwas um die 3000 Vermittler. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ich weiß es nicht genau. Aber in dem Rahmen, weil, ja, wäre schon angebracht, wenn man sich unter High-Performer man zumindest begrüßt und mal Hallo sagt. Ne?
Ja, halt einfach so dieses, weiß ich nicht, so ein herzliches Hallo hätte ja auch schon gereicht, weißt du, und dann, wenn du irgendwelche, wir hatten ja auch monatlich solche Direktionsmeetings und da war eben auch der Vorstand ab und zu mit dabei und dann höre ich mir halt sowas an wie, oh, Frau Kara-Georgas, tut mir sehr leid, Sie habe ich jetzt verwechselt mit jemandem aus einer anderen Direktion. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, also okay, gibt so viele mit einem super schwierigen griechischen Nachnamen, die eine gute Social-Media-Präsenz haben und in 2 Jahren Kanzleimanagerin geschrieben haben, weiß ich nicht, kann sein, dann Props an diese Mädels, finde ich geil, aber ganz ehrlich, was ist denn das für eine Art und Weise? Also
ja, also wenn man so ein bisschen sich die Menschen anschaut, dann kann man schon daraus schließen, dass sie so ein bisschen unnahbar sind, so ein bisschen auch in der eigenen Welt leben. Aber wir wollen jetzt nicht über die Teles und die Vorstände sprechen. Ja, es geht vor allem jetzt auch um dich. Das mit dem Wert der Vorstellung, was du angesprochen hast, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil irgendwo, hatten wir es ja schon vorher, ist es so ein bisschen so, kennst du dieses Bild? So am Anfang ist so ein kleiner Baum, der so frei wächst und dann geht dieser kleine Baum in die Schule und dann wird er geschnitzt und geholzt, bis es so eine kleine Puppe ist und die aussieht wie alle anderen. Kennst du dieses Bild?
Ja. Also, was ich meine?
Ja, falls ihr es nicht kennt, dann googelt mal danach, vielleicht findet ihr das. Jedenfalls, du wirst im Strukturvertrieb gewissermaßen schon geformt. Also, dass die wollen einen gewissen Typ Menschen haben. Hattet ihr auch diese Disk-Analyse? Bei uns hieß sie AAC.
Ja.
Ja, so ja. Rot, Blau, Grün und so, ne?
Mhm. Mhm.
So. Es gab eine Zeit bei uns, da war der Persönlichkeitstyp Rot, Gelb. Ökonomisch individualistisch geprägt, der optimale Partner. Und es ging immer nur darum, solche Menschen zu finden und einzustellen. Ja, also unser Büroleiter damals, da hat er ganz, ganz viele Dinge gesagt, die wichtig wären. Also das ist der optimale Partner. Letzten Endes wurde doch jeder eingestellt, der da irgendwie Interesse gezeigt hat, weil man will ja jedem die Chance geben oder an das Netzwerk von jedem rangehen oder wie auch immer. Aber der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt einfach hinaus will, ist, wir können das nochmal kurz so zusammenfassen. Du wirst im Strukturvertrieb schon gewissermaßen in der Richtung geformt, wie sie dich haben wollen.
Ja.
Und wenn du dann davon abweichst, dann fällst du auf. Egal ob positiv oder negativ. Es gibt jetzt halt ein paar Leute, die man, auch wenn sie Anzug tragen, sieht man denen an, dass sie nicht zu diesem Anzug passen. Und bei anderen Leuten ist es halt wiederum so, dass sie mit positivem Beispiel vorangehen. Da würde ich jetzt dich gerne als Beispiel nehmen und einfach mal sagen, hey, ich habe das Game verstanden. Ich gehe jetzt hier nach meinen Werten, nach meinen Vorstellungen, so wie ich das gerne haben möchte. Und das sind so die zwei Welten. Ja, okay, dass man bei den Leuten, die sich daneben benehmen, dass man die nicht cool findet und nicht feiert, das verstehe ich ja. Das ist ja alles gar kein Thema. Aber wie war das denn bei dir? Wurde deine, wie soll ich sagen, deine individuelle Stärke, deine Wertevorstellung, das, was du da leben wolltest, wurde das irgendwie angenommen? Du hast ja bestimmt auch irgendwie mal mit den Leuten in der Kanzlei gesprochen und gesagt, hey, das sollten wir anders machen, das geht nicht, das sollten wir irgendwie in eine gewisse Richtung bringen. Wurde das angenommen oder überhaupt nicht?
Ah, auch gute Frage. Also ich muss sagen, natürlich hatte ich ziemlich viele Ideen und wollte auch viele Sachen umsetzen und natürlich alles ein bisschen auf ein neues Level heben. Das habe ich mir ja auch so ein bisschen als ja, Idee irgendwo ausgemalt. Es war so, dass ich bin ja wie gesagt durch meinen damals besten Freund reingekommen und im ersten Jahr war auch alles pari soweit, aber dann haben wir uns Anfang 2021 ein bisschen zerkracht. Demzufolge musste ich mich dann quasi größtenteils, also musste ich, durfte ich, keine Ahnung, mich mit seiner Führungskraft dann connecten, ja, und habe dann quasi mit ihm so mehr oder weniger alles irgendwie gemacht und abgequatscht und so weiter. Und natürlich habe ich da die ein oder andere Idee geäußert und auch gesagt, was mir nicht gefällt und was ich halt nicht so geil finde. Und am Ende war es so, dass halt immer gesagt wurde, ja, wir machen das und wir können auch das machen und dazu sage ich auch noch was und das kriegen wir auch hin und bla bla bla. Und am Ende ist original gar nichts passiert.
Ja. Genau deshalb habe ich die Frage gestellt, weil das gibt es nicht nur bei dir. Also wir hatten damals bei uns im Büro eine sogenannte LTR. Am Anfang hieß es JeFix und dann war JeFix langweilig und da hat unser Oberguru sich ausgedacht, wir machen eine LTR draus, eine Leistungsträgerrunde. So hieß das Ganze. Ne? So, da haben wir uns immer montags getroffen und haben ganz wilde Pläne ausgebastelt, was wir da alles machen werden. Also letzten Endes aber nie was passiert. Ne? Wir haben, ich glaube, original irgendwie ein Dreivierteljahr darüber gesprochen, wie wir eine Webseite aufbauen und wer das macht und wer da drauf kommt und wer das dann bezahlen will, wie das ausschaut. Ne? Weil ich mir heute so denke, hey, wenn ich eine Webseite haben will, dann rufe ich meinen Webseiten-Guy an, gebe ihm das in Auftrag und nächste Woche steht das Ding. Ja. Und da komme ich jetzt wieder zu dem Punkt Unternehmertum. Freie Entscheidungen treffen. Dinge erkennen, die funktionieren und sie mit einbringen und Dinge, die nicht funktionieren, einfach weglassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das im Strukturvertrieb gar nicht so einfach ist, weil es einfach viel zu viele Köpfe gibt, die mitreden. Die irgendwo auch ihre eigenen Wertevorstellungen mit einbringen wollen. Also gerade so eine simple Sache wie, hey, lass uns eine Webseite aufbauen, ist da oft ein Thema. War das bei euch auch so?
Naja, also wir haben bei der Telis, oder wir hatten, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht die ganze Zeit in der Gegenwartsform spreche, sonst kommen wieder eine Abmahnung reingeflattert, haha.
Ist nicht ganz so lustig. Ich meine, wie lange bist du schon raus?
Noch nicht lange, seit dem 1. April.
Seit dem 1.4. Und wie viele Abmahnungen kamen jetzt inzwischen schon?
Bei mir aktuell eine, die reicht doch erstmal.
Ja, also, das muss man sich mal überlegen. Also das ist vor allem weshalb. Ne? Also dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber lass uns erstmal beim Punkt bleiben. Wie schaut es denn aus? Wie war es denn bei dir gerade so unternehmerische Freiheit? Das war ja so der Punkt. Wie hast du das so empfunden?
Also grundlegend ist es jetzt, um mal explizit auf dieses Webseitenthema zum Beispiel zu kommen, die Telis bietet schon an, den Beratern eine sogenannte Telis-Beraterseite zur Verfügung zu stellen. Also da kommt ein Bild von denen rein und was auch immer die da reingeschrieben haben wollen, könnte oder wird größtenteils umgesetzt. Natürlich wird da auch immer ein bisschen drauf geachtet, dass da nicht zu viel Freiheiten für den Berater übrig bleiben am Ende. Ich persönlich, wie schon gesagt, habe halt immer mein eigenes Ding gemacht. Ich habe meine eigene Website aufgebaut. Ich habe meinen eigenen Social Media Content kreiert. Ja, also ich habe mir da einfach einen eigenen Plan gemacht und habe das auch ehrlich gesagt einfach gemacht. Ja, also natürlich wurde dir in Seminaren erzählt, ja, wenn ihr eine eigene Website baut, dann müsst ihr das noch an die Marketingabteilung der Teles geben, die müssen das erstmal absegnen und so weiter. Das habe ich gemacht, kurz bevor ich die Webseite veröffentlicht habe. Ich habe bis heute keine Antwort bekommen von der Marketingabteilung, ob es so passt. Habe es dann, wie gesagt, irgendwann einfach gemacht, weil ich mir auch dachte, also bei aller Liebe, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Marketing, ich weiß schon, was ich für eine Website aufbaue, ich weiß schon, was ich da reinschreibe, also alles gut. Und ja, grundlegend, also ich habe mich halt einfach immer ein bisschen abgekapselt und einfach mein Ding gemacht. Dadurch, dass ich auch erfolgreich war, hat, glaube ich, auch einfach nie jemand irgendwie groß was gesagt. Wie es mir natürlich jetzt im Nachhinein so ausgelegt wird, da ich nicht mehr bei der Teles bin, kann ich nicht sagen. Aber ja, du hast auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, zu 100% alles so zu machen, wie du es dir vorstellst. Ja, da geht's los, wenn du ein Büro eröffnest, dann muss da draußen dran stehen, Teles Finanz irgendwo. Habe ich keinen Bock drauf, weil ich persönlich vertrete halt die Meinung, wenn die Kunden zu dir kommen und von dir beraten werden möchten, dann geht es um dich als Berater und nicht um das Logo im Hintergrund, nicht um die Farbe des Logos, nicht um die Gesellschaft im Hintergrund allgemein, weil kein Kunde, korrigiere mich, checkt den Unterschied zwischen Teles, Tekes, Taubes, whatever, wie sie alle heißen. Und ja, deswegen finde ich das einfach ein bisschen schwierig, das den Leuten so aufzuzwingen, sich mit dem Unternehmen nach außen hin zu identifizieren oder identifizieren zu müssen.
Ist tatsächlich so. Also das habe ich schon ein paar Mal in diesem Podcast angesprochen. Also ich glaube, du kannst, egal ob bei Tekes, Teles, Taurus, OVB, DVRG, wie sie alle heißen, du kannst für den Kunden einen Mehrwert bieten. Ja. Es gibt den einen oder anderen Vertrieb, bei dem kannst du es vielleicht ein bisschen weniger gut, bei den anderen wiederum mehr. Ob du Makler bist oder auch Schließlichkeitsagent oder was weiß ich nicht was, dem Kunden ist das Wuggi, solange seine Bedürfnisse erfüllt sind und er sich gut fühlt. Aber wo es halt einen richtigen Unterschied macht, ist halt für den Berater. Weil je nachdem, in welchem Vertriebssystem du bist oder in welchem Status du bist, ob du jetzt in einem Vertrieb bist oder ob du Makler bist, dann kann sich halt eine komplette Welt für dich verändern. Ja. Ja? Und vor allem finde ich ein paar Dinge auch wieder, wenn wir jetzt von dem Berater oder der Beraterin, um das jetzt auch konkret mal zu sagen, ne, wenn wir davon mal sprechen, dann ist es ja schon auch so, dass du, solange du innerhalb dieses Vertriebes tätig bist, solange du wir sind Teles, die auf die Fahne schreibst und solange du mit den Leuten da irgendwie cool bist, ist alles in Ordnung. Behandle dich alle freundlich, ist ja alles gut, ne? Vielleicht hier und da mal irgendein sexistischer Witz, kann ich mir schon ganz gut vorstellen über die eine oder andere Mandantin oder wie auch immer.
Nicht so selten tatsächlich, auch ja. Großes Problem.
Ja, so sind Menschen und Männer nun mal. Gut, das können wir vielleicht mal eine andere Podcast-Folge drüber aufnehmen. Aber letztlich ist es doch so, dass man irgendwie doch dieses Teamgefüge hat. Ne? Dieses Wir und wir bauen hier was auf und wir revolutionieren den Markt und kennst ja die ganzen Geschichten. Ne? Mhm. Und immer wieder mache ich ja die Erfahrung mit Menschen, die sagen, hey, ich will das nicht mehr. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Die dann einfach die Kündigung auf den Tisch klatschen und sich dann vielleicht irgendwo anders einen eigenen Weg aufbauen, dass mit der Kündigung auch jegliche andere Art von Beziehung zu diesen Menschen in dem Büro, in der Kanzlei, wie auch immer, auch gekündigt wird. Also die Leute nehmen das schon sehr, sehr persönlich und da werden aus Freunden auch ganz, ganz schnell mal Feinde. Wie war dein Ausstieg? Willst du da vielleicht mal ein paar Takte dazu sagen? Weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Botschaften, die man einfach gehört haben muss, weil die Erfahrungen, die du gemacht hast, sind besonders.
Ja, das stimmt, die sind wirklich sehr besonders. Also ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, wenn du sagst, dass sich danach Menschen einfach aus deinem Leben entfernen, was ich persönlich gar nicht schlimm finde, weil für mich habe ich dieses Kapitel beendet und demzufolge kann ich auch sehr gerne alle Menschen, die da irgendwie Teil von waren, mit denen ich einfach nicht unbedingt weiter mein Leben teilen muss, gerne beiseite schieben. Damit habe ich gar kein Problem. Was ich aber tatsächlich ein bisschen problematisch finde, ist, dass eine Entscheidung einer Person, in dem Falle meine, so respektlos irgendwo auch gehandhabt wird. Also was alles passiert ist nach meiner Kündigung, das kann man in diesem Podcast wahrscheinlich nicht erzählen, weil wir uns dann schon wieder so ein bisschen auf Messerschneide bewegen. Denn ich muss immer gucken, dass ich nichts sage, was irgendwie wieder gegen mich verwendet wird oder gegen die Leute bei der Tetis, weil da halte ich mich auch raus. Jeder soll sein Ding bitte machen.
Aber gib uns doch mal einen Eindruck. Also versuch das mal so auszudrücken, dass das nicht abgemahnt werden kann, aber dass wir doch einen Eindruck davon mitbekommen, welche Reise du da durchgemacht hast.
Ja, sehr gerne. Also, so ein ganz gutes Beispiel ist, ich habe einen Freund und wir sind quasi.
Okay, die erste Frage von den Instagram-Community. Ich würde jetzt gerne einen Shoutout an dich geben, weil du die Frage gestellt hast. Aber ich mache das mal lieber nicht. Ja, sie hat einen Freund. Ne? Und ja. zweite Frage-Sticker kann ich jetzt auch gleich zitieren. Keine Frage, Kompliment, bist echt hübsch. Na, nur, dass du es auch mal gehört hast.
Ja. Dankeschön, an wen auch immer. Ja, süß. Also zurück zu der Thematik mit meinem Freund. Wir haben beide, ja, also er war auch bei Tetis und wir haben uns quasi beide für den Schritt, den wir jetzt gegangen sind, gemeinsam entschieden und haben dann auch zusammengekündigt und einfach so zusammen unser Ding gemacht und machen es natürlich auch immer noch. Und wir waren aber beide in zwei verschiedenen Direktionen so. Und dadurch, dass ich halt so die höchste Position, oder nicht die höchste, aber die höhere Position habe oder hatte von Leuten, die halt allgemein gegangen sind, sowohl aus seiner Direktion als auch aus meiner Direktion, unabhängig davon, ob wir da irgendwas mit zu tun haben oder nicht, jeder Mensch kann seine Entscheidung treffen und soll das bitte auch tun, ist es natürlich dann so gewesen, dass mir unterstellt wurde, die Katharina, die hat alle abgeworben und die macht hier krumme Dinge, obwohl die in ihrer Kündigungsfrist ist, und ging ein riesengroßer Shitstorm los. Da reichen 3 Stunden Podcast-Aufnahme, glaube ich, nicht, um das alles zu erzählen. Ich habe auch ein kleines Tagebuch geschrieben, wo ich alles reingeschrieben habe, weil es wirklich, das kann man safe verfilmen. Und das würden sich so viele Leute reinziehen, das ist einfach nur krank. Also so grundlegend, wie gesagt, wurden mir halt 1000 Sachen vorgeworfen und ich saß einfach da und dachte mir so, Alter, sorry, ruft mich doch einfach an. Fragt mich doch einfach, wie alles war, was ich mache, wie es bei mir aussieht, und gebt mir doch einfach mal die Möglichkeit, mich mal kurz dazu zu äußern. Ja, dass ich jetzt natürlich nicht auf die Menschen zugehe, wenn ich höre, da geht ein übelster Shitstorm los und die wollen mich verklagen und die sind jetzt bei der Rechtsabteilung der Tetis und die Vorstände sind alle mit dabei. Ist ja irgendwo auch klar, ne? Also ich nehme mich da zurück, lasse sie ihr Ding machen und esse mein Popcorn, aber es ist einfach, das spiegelt so diese, wie kann man das beschreiben?
Neidkultur, würde ich das sagen.
Ja, ich weiß nicht, ob man, ja, kann man wahrscheinlich so nennen. Und das hat mich tatsächlich schon sehr getroffen, weil ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich kann überhaupt nicht damit umgehen, wenn man anfängt, mich schlecht zu reden oder einfach Scheiße zu behaupten, wo es einfach vorne und hinten keine Grundlage gibt. Das trifft mich einfach persönlich und das finde ich einfach nicht gerechtfertigt, ist einfach Schwachsinn. Und demzufolge war mein Ausstieg, wie gesagt, nicht so leicht. Ich war dann die Böse, die alles Schlimme gemacht hat. Und mir sollte richtig eine verpasst werden, eine Schelle rechts, eine Schelle links. Am besten soll mir meine Zulassung entzogen werden, weil ich ja so schlimm bin. Also das war schon krass, wie sich das Blatt so irgendwie gewendet hat. Ja, nachdem ich gesagt habe, hey, ich gehe und mein Freund kommt mit. Und wahrscheinlich gehen auch andere Leute, weil sie einfach keinen Bock mehr auf euer System haben. Ja, dann fangt halt an, was zu ändern. Also was soll ich sagen, es ist nicht meine Schuld, sondern eure.
Ja, klar. Aber genau das ist ja das Bild, was ich gerade versuche zu zeichnen. Diese Mentalität, die du innerhalb des Strukturvertriebes hast, und da schließe ich jetzt keinen einzigen aus, ihr seid alle betroffen, ist dieses, entweder du bist für uns oder dagegen. Ja. Also entweder wir sind Freunde oder Feinde auf den Tod. Dazwischen gibt es halt nichts. Und was ich halt gewissermaßen schlimm finde, ist, dass hier wirklich in manchen Fällen zu Rechtsmitteln gegriffen wird, um den Leuten bewusst finanziell zu schaden, wenn sie aussteigen wollen, wenn sie aussteigen. Jetzt nicht explizit in deinem Beispiel, ich weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, aber ich habe den einen oder anderen Fall erlebt, die Menschen werden hier früher oder später auch im Podcast auftauchen, wo den Leuten einfach bewusst finanzieller Schaden zugefügt werden sollte, weil sie entschieden haben, ich gehe jetzt hier, ich mache jetzt was anderes. Ne? Ja. Und dann, wenn du dann jetzt auch noch sagst, wenn du nicht nur sagst, hey, ich gehe jetzt, sondern ich gehe jetzt und werde Makler, dann ist es sowieso vorbei.
Ne? Weil wenn Riesenproblem.
Du sagst, ja, weil wenn du sagst, ich gehe und werde Bäcker, dann heißt es halt, ja gut, die hat es halt nicht gepackt, die wird jetzt Bäckerin, ne? Oder Konditorin, macht jetzt Kuchen, das passt auch zu ihr, das ist ja auch okay. Aber wenn du sagst, ich gehe jetzt und werde Makler und werde euch mal zeigen, wie man richtig Business macht, dann ist das ein Riesenproblem. Weil dann werden nämlich Leute hellhörig Und dann gucken die sich dann an, was ist denn dieses Makler eigentlich? Und dann stellen die fest, hey, das ist ja gar nicht so, dass du deinen Bestand zu Tode verwaltest und dass du an jede einzelne Gesellschaft einzeln angebunden bist und dass du 100.000 Abrechnungen kontrollieren musst und dass du kein Backoffice hast und was weiß ich nicht was. Weißt du, was ich meine? Also das ist, glaube ich, das grundlegende Problem, weshalb Vertriebe halt schon auch sehr offensiv und aktiv gegen Aussteiger vorgehen. Und ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, gab es auch Diskussionen auf Vorstandsebene darüber, wie man die halt schaden kann.
Ja, und das ist eigentlich so das, was mich irgendwie in der ganzen Konstellation und in den ganzen Geschehnissen am meisten schockt, ging tatsächlich von meinem, in Klammern, damals besten Freund aus, ja, also der hatte oder hat immer noch richtig Bock, mir eins reinzubürgen und will mir schaden ohne Ende, das kann man sich einfach nicht ausmalen. Und ja, da wurde eben mit dem Vorstand zur Rechtsabteilung gegangen und dann haben die sich schon Pläne geschmiedet wahrscheinlich, wie sie mir irgendwie schaden können. Nur dann ist ihnen leider aufgefallen, dass sie überhaupt keine Grundlage haben, weil ich mir auch einfach nichts zu Schulden abkommen lassen. Und das ist einfach so, glaube ich, das größte Thema gewesen. Und wie gesagt, was mich einfach am meisten schockiert, ist, dass ein Mensch, mit dem du ja jahrelang irgendwo dein Leben verbracht hast, ja, der irgendwann dein bester Freund war, dann einfach so eine Schiene fährt, ohne mal, sorry, seine beiden Eier in die Hand zu nehmen und mich einfach mal anzurufen, einfach mal ganz erwachsen und neutral mit mir zu sprechen. Das ist einfach super, super, super schockierend. Und am allerschlimmsten ist dann auch noch, das ist dann so die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn wir bei dem Konditorei-Thema bleiben, wenn das dann alles auch noch irgendwo versucht wird, auf den Schultern der Kunden auszutragen. Ja, also wenn Briefe geschrieben werden an die Kunden und keine Ahnung was, da werden Sachen gemacht, das kann man nicht erzählen.
Also um allen Zuhörern hier mal einen Eindruck davon zu verschaffen, ich würde einen dieser Briefe super gerne in die Shownotes packen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür verklagt werde. Da gibt es Menschen, die früher mal zu Führungskräften von Katharina gehört haben, die verschicken Kundenrundschreiben, auf denen die Kunden davor gewarnt werden, ihre Lebensverträge zu kündigen, weil dadurch Kosten entstehen. Aber einfach mal pauschal. Wenn du kündigst, entstehen folgende Kosten für dich. Da wird nicht auf Alpha, Beta, Gamma, Kappa Kosten geachtet. Da wird nicht auf Fondsauswahl geachtet, auf Entwicklung, auf sonst irgendwas, sondern dem Kunden wird einfach nur pauschal Angst gemacht. Wenn du kündigst, dann entsteht dir ein finanzieller Schaden. Und dieser finanzielle Schaden entsteht dir, weil Katharina dich damals in der Beratung nicht über die Kosten aufgeklärt hat, steht in dem Brief. Obwohl der Dude, der diese Briefe verschickt, selbst die Beratung teilweise durchgeführt hat. Also aus meiner Sicht, als ich das gelesen habe, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber ich könnte einer werden, denn aus meiner Sicht bin ich fest davon überzeugt, dass das absolut rechtswidriges Verhalten ist, erstens. Und zweitens bin ich auch fest davon überzeugt, dass das nichts damit zu tun hat, dass man die Kunden irgendwie besser stellen oder schützen oder sonst irgendwas will, sondern dass das eine reine präventive Stornoabwehrmaßnahme ist, weil man jetzt Schiss hat, dass die Kunden die Verträge kündigen, weil sie was Besseres angeboten bekommen oder wie auch immer.
Und das, so 100%.
Ja. Das ist aus meiner Sicht, und ich hoffe, du hörst zu, mein Lieber, ich würde gerne den Namen sagen, aber das ist so ein ehrenloses Verhalten. Ja, ja. Also wenn du es nicht sagen willst, Katar, ich mach's, weil das ist absolut bodenlos.
Ja, ich finde es auch ganz krass. Und das Schlimmste ist eigentlich, und das ist, worum es mir am Ende des Tages immer geht, die Kunden verstehen überhaupt nicht, was er denn mit diesen Schreiben bezwecken will. Also die fangen dann an, das Produkt in Frage zu stellen, fangen an, ihn und die Teles komplett in Frage zu stellen. Ich hatte keinen einzigen Kunden, der zu mir gesagt hat, oh Katar, ich würde mich jetzt gerne mal mit Piep hinsetzen und das gerne alles mal besprechen. Also in keiner Welt. Ich habe so viele Anrufe bekommen, die Kunden waren einfach komplett überfordert, wussten gar nicht, was sie machen sollen und haben sich einfach nur über so ein super unprofessionelles und unseriöses Verhalten lustig gemacht.
Ja, also vor allem, das Ding ist ja, soweit ich informiert bin, hattest du ja niemals vor, die Verträge umzudecken.
Nee. Also und das Ding ist, das habe ich auch ganz am Anfang schon gesagt, ja, weil ich kenne das natürlich, also ich habe einige Leute gehen sehen bei uns in der Kanzlei und sicherlich haben das viele gemacht, irgendwelche Verträge zu kündigen, neu zu machen, super, dann verdienst du mehr Geld, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe von Anfang an gesagt, Leute, wenn ihr mich nach 2,5 Jahren so wenig kennt, dass ihr mir sowas unterstellt, dann sorry, aber kann ich euch in eurer Menschenkenntnis auch nicht mehr helfen. Also sprecht mich doch drauf an. Ich habe auch gar kein Problem, da alles offen zu legen, weil ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen, ja. Und das finde ich einfach so krank, dass auf so eine ekelhafte Art und Weise da versucht wird, irgendwas noch zu retten, was aber nicht mehr zu retten ist, weil es einfach durch den eigenen Ruf, wie ich mich nach außen hin auch zeige, schon komplett lost ist einfach.
Absolut. Ich habe mich gerade daran erinnert, ich habe das Bild gesehen, Mandantenschutzbrief steht da oben drauf.
Ja, das ist tatsächlich ein Dokument von der Telis. Es wird auch geschult, dass du das bitte deinen Kunden immer mitgibst, damit andere Berater deine Verträge natürlich nicht platt machen können. Ob das so rechtskonform ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ja.
Also falls ein Rechtsanwalt hier zuhört, schreibt mir gerne mal per Mail auf Instagram oder wie auch immer, darf man solche Mandantenschutzbriefe austeilen, indem man pauschal davon warnt, Verträge zu kündigen? Weil, soweit ich informiert bin, ist es halt schon wichtig, den Kunden nach seinen Wünschen, Bedürfnissen, Zielen zu fragen, auch mal überprüfen, passt der Vertrag noch zur Lebenssituation? Klar sind Kosten ein wichtiger Punkt, aber auch die Möglichkeiten von Fondsauswahl sollten mit reinspielen, Rentenfaktoren sollten mit reinspielen, Verrentungsoptionen, Steuerfaktoren oder Vorteile sollten damit reinspielen. Also einfach so pauschal zu behaupten, hey, wenn du das kündigst, hast du einen Nachteil, halte ich jetzt für schwierig. Also würde ich super gerne mal mit dem Juristen drüber sprechen.
Ja.
Aber gut, wir halten einfach mal fest, dass Menschen sich verletzt fühlen, wenn man plötzlich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen. Jetzt bist du, glaube ich, seit 1.4. oder 1.5.
Ja.
Seit wann bist du Maklerin? So, jetzt bist du Maklerin seit 1.4. und du machst es ja nicht alleine. Du hast ja noch ein paar andere Leute mit an Bord. Ihr baut ja, ich würde schon sagen, ein eigenes Business da oben in Leipzig auf. Ne? Kann man das so bezeichnen?
Ja, absolut.
Was hat sich da jetzt so für euch verändert? Also wie schaut euer Alltag aus? Was ist anders im Vergleich zu vorher? Vielleicht auch für dich. Wie ist das Feeling jetzt? Wie ist der Vibe jetzt, wo du sagst, hey, ich bin Maklerin, baue mein eigenes Baby auf. Wie fühlst du dich?
Also der Vibe ist natürlich absolut überragend. Ja. Da kann ich nichts anderes sagen. Das hat ja für mich ja auch alles mit einem eigenen Office und so gestartet. Deswegen nenne bitte auch mein Büro nicht mehr Kanzlei, weil das ist für mich so telesbehaftet. Ich trichter hier allen Leuten ein, Office, Office, Office.
Und, man könnte auch ganz frech auf Deutsch sagen Büro, aber das klingt langweilig, deswegen machen wir es Office.
Ja, ne? Das stimmt. Immer ein bisschen besonders. Und es ist natürlich, wenn du hier morgens reinkommst und keine Ahnung, so einfache Sachen, du stellst frische Pflanzen auf den Tisch und kannst einfach alles so machen, wie du Bock hast, ja, kannst Banner aufstellen, wenn du Lust drauf hast, ja, die so aussehen, wie du das möchtest. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz anderer Vibe und das fühle ich zu 100%. Jeden Morgen, wenn ich reinkomme, bin ich einfach innerlich so glücklich und so happy, dass mir sämtliche Briefe oder sämtliche Sachen, die ich so von Teles-Seite bekomme, es interessiert mich einfach nicht. Ich kann einfach nur noch drüber lachen, weil es einfach so peinlich ist. Und jetzt ist es für mich und für mein Team einfach ein ganz, ganz, ganz anderer Arbeitsspirit auch. Alles, was du machst irgendwie, ist wirklich für dich. Ja, es verdient da kein Vertrieb im Hintergrund irgendwas dran und das ist einfach so dieses, weiß ich nicht, ich glaube, jetzt fängt für uns alle so dieses richtige Unternehmertum irgendwo an und auch durch den ganzen Support, den man bekommt, das ist auch, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt vor Ort die ganze Zeit 24/7 aufeinander hängt, ist es ein riesen, riesen Mehrwert, alle sind irgendwie digital heutzutage unterwegs, ja, wenn man eine Frage hat, ruft man halt mal an, da habe ich kein Problem damit, dass die Leute hier nicht direkt bei mir sitzen. Und anhand dessen, glaube ich, merkt man schon so diesen größten Unterschied, würde ich sagen, so dieser, ich will nicht sagen Führungskräfte, weil ich sehe euch nicht als meine Führungskräfte, aber ich sehe euch ganz stark als Mentoren und das ist halt ein Riesending, weil mir das irgendwie einfach so, ja, in meiner Teleszeit einfach extremst gefehlt hat. Ich meine, klar, hast du Führungskräfte, super, aber inwieweit du wirklich unternehmerisch und auch menschlich, was für mich einfach dazugehört, von denen lernen kannst, ja, würde ich jetzt mal in Frage stellen, ob das wirklich so geil ist, wie immer behauptet wird. Bei mir war es halt nicht so. Und jetzt erlebe ich das halt einfach nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level. Und das ist für mich halt wirklich Gold wert.
Ja, also wir hatten es ja vorhin davon, dass es irgendwo gewisse Vorstellungen darüber gibt, was Makler können und was sie nicht können, wie es denn ausschaut. Ne? Hast du ja auch irgendwo eine Prägung von Teles oder hast du irgendwann während deiner 2 Jahre Zeit dort gelernt, warum du nicht Makler werden solltest, ne?
Ja.
Erzähl mal, hau mal raus, was wurde dir erzählt?
Naja, alles. Eigentlich Makler sind komplette Einzelkämpfer. Die haben kein Team, die können nicht skalieren, die müssen alles selber machen, die haben kein Backoffice, die müssen ihre Angebote per Excel selber, keine Ahnung, berechnen und vergleichen und was weiß ich nicht. Also ich hatte wirklich so anhand der ganzen Erzählungen aus dem Strukturvertrieb echt das Bild von einem Makler, so ein typischer, keine Ahnung, 40, 50-jähriger alter Versicherungsmensch mit Krawatte richtig eng, Kaffee irgendwie halb auf dem Hemd, riecht übelst nach Rauch in einem Büro, übelst am Arsch der Welt. Das war so mein Bild von Maklern.
Und wie ist es jetzt?
Also, guck uns an. Ich glaube nicht, dass wir so die 40, 50-jährigen Versicherungsmenschen sind, die, keine Ahnung, so in ihrem stillen Kämmerchen da irgendwie versuchen, ihre, weiß ich nicht, 1.000 Euro im Monat zu verdienen. Ich glaube, das ist auf gar keinen Fall das Bild, was man heutzutage von einem Makler haben muss. Denn das, was da einfach alles möglich ist, das kannst du eigentlich wirklich keinem erzählen, weil es für Strukturvertriebler so eine Traumwelt, glaube ich, ist, in der wir uns da jetzt befinden, dass es einfach unsere Pflicht ist, denen das allen zu zeigen und einfach zu sagen, hey, pass auf, guck mal, unser Gras hier drüben, das ist deutlich grüner, weil wir es einfach besser gießen und den guten Dünger haben.
Letztlich, glaube ich, ist es so, dass man einfach auch den Mut haben muss, über deinen eigenen Tellerrand zu schauen, was fairerweise nicht immer ganz einfach ist, wenn einem immer gesagt wird, du darfst da nicht hingucken. Ne? Ja. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist so, ich habe vorhin gehört, du hast dich so ein bisschen einerseits wertetechnisch ein bisschen in Frage gestellt gefühlt, weil die Werte der Kanzlei, nenne ich es jetzt einfach mal bei euch, die Werte der Menschen, die dort gearbeitet haben, seien es jetzt die Gespräche über hohe Umsätze, die man abgeschlossen hat, oder seien es jetzt irgendwelche sexistischen Bemerkungen oder wie auch immer, dass das halt so nicht gepasst hat. Das ist jetzt bei dir weg, wenn ich das immer so zusammennehme, weil euer Team ist wahrscheinlich cool. Nehme ich mal an.
Ja, sonst wäre es nicht mein Team.
Genau.
Jetzt kann ich mir ja auch aussuchen, wen ich hier mit reinhole. Ja, also vorher war es ja so, du hattest irgendwie samstags eine Veranstaltung und plötzlich sind 20 neue Gesichter vor dir, mit denen du allen nichts anfangen kannst. Und da geht es halt nicht um qualitativ coole Leute, die du halt reinbringst und da wirklich auch aus der Masse sortierst, sondern da geht es einfach um Quantität. Jeder kann irgendwie wieder einen neuen Kontakt bringen, da kannst du wieder neuen Umsatz machen und wenn es nur eine 25er, keine Ahnung, Flex ist, ja, alles ist besser als nichts. So nach dem Motto und das ist, ja, was willst du sagen? Quantität.
Ja, also wie gesagt, du kannst es halt ein moralisches Wertekonstrukt so verfolgen, wie du es halt willst. Dir schreibt jetzt keiner mehr vor, nach welchem Leitfaden du telefonieren sollst und du kannst es halt so machen, wie du es halt wirklich für richtig findest. Ich sehe schon, du grinst jetzt gerade, während ich das hier sage. Na, Leute, ihr müsst das sehen. Ja. Aber was ich jetzt auch ganz, ganz spannend finde, und das ist jetzt natürlich eine Sache, die, glaube ich, alle Zuhörer irgendwo interessiert. Ein wichtiger Punkt für dich war eine Wertschätzung. Mhm. Ja, so, und die hast du im Strukturvertrieb vermisst. Jetzt haben ja viele Strukturvertriebler diesen Eindruck, okay, wenn du Strukturvertrieb verlässt und Makler wirst, dann bist du alleine. Und da gibt es erst recht keine Wertschätzung. Was sagst du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung gerade zu diesem Punkt?
Also, da muss ich sagen, dass ich wirklich nochmal irgendwie so eine komplett, ich hoffe, das hat man nicht gehört, so eine komplett neue Welt einfach nochmal kennengelernt habe. Ja, also gerade so, was den Vorstand jetzt der Fondsfinanz explizit angeht, da habe ich in den zwei Monaten, wo ich jetzt da bin, so viel Anerkennung und Zuspruch und Support bekommen, das hätte ich mir in meinen besten Träumen niemals bei der Tennis ausmalen können. Also das soll jetzt auch nicht irgendwie schleimerisch klingen oder so, ich bin nicht der Mensch dafür, aber einfach zu wissen, hey, die Arbeit, die du leistest und auch geleistet hast so in der letzten Zeit, die wird gewertschätzt, ja? Die wird gesehen, die wird gewertschätzt. Du wirst auch mal nach deiner Meinung gefragt, ja? Den Leuten ist es wichtig, was du von irgendwelchen Ideen hältst und du wirst einfach ganz anders integriert. Das ist ein Gefühl, das habe ich so in diesem Umfang vorher noch nie erlebt. Und das bedeutet für mich einfach was ganz, ganz, ganz Großes, weil du somit natürlich auch nochmal ganz anders motiviert an die Sache rangehst, wenn du einfach weißt, du hast so einen riesen Support im Rücken. Das ist ein krasses Gefühl. Und das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch für jeden Menschen da draußen, vor allem auch in unserer Branche, denn es ist ein harter Job und wir haben schon auch viel zu tun und es ist nicht so einfach, wie sich wahrscheinlich auch viele Kunden, würde ich jetzt mal sagen, immer vorstellen, ja, mal ein bisschen beraten und dann mehrere tausend Euro verdienen, super, aber da steckt ja einfach so viel mehr dahinter und das ist einfach alles viel leichter und viel entspannter machbar, wenn man einfach weiß, da sind Leute hinter dir, die stärken dir den Rücken, die einfach die gleichen Werte teilen und einfach auf dem, ja, mit denen du einfach auf Augenhöhe kommunizieren kannst, auch wenn die Menschen vielleicht unternehmerisch schon Jahre weiter sind.
Vor allem, du kannst halt auch mal Leute um Hilfe bitten oder um Rat oder um nach einer Meinung, die halt nicht in deiner Upline sind und an dir mitverdienen. Und ich glaube, ja. Der Punkt, der mir halt am ehesten gefallen hat, als ich den Strukturvertrieb verlassen habe und als ich die Maklerschaft so kennengelernt habe, wenn du dich jetzt in dem Umfeld, also wenn, ich spreche jetzt mal von mir, wenn ich mich jetzt in dem Umfeld, in dem ich habe, an irgendeinen Makler wende, der schon viel, viel weiter ist als ich, der verdient kein Geld an mir, der hat kein Overhead, der ist nicht in meiner Upline, sonst irgendwas. Ich habe heute Morgen erst mit einem Mann telefoniert, über eine Dreiviertelstunde zum Thema Empfehlungen. Der Typ macht alleine als Berater 1,4 Millionen Provisionsauszahlungsumsatz pro Jahr. So habe ich mit ihm mal ein bisschen geschnackt. Ich habe ihn gefragt, hey, wie machst du das? Und er sagt, komm, lass mal schnacken, telefonieren. Und dann kriegst du diesen Support einfach. So, und zwar wirklich echten Support. Damals im Strukturvertrieb, als sich irgendjemand gefragt hat, hey, ich habe hier ein Problem, ich komme hier nicht weiter, weil die Antwort meistens, ja, mach einfach Umsatz.
Ja, telefonieren noch ein paar Leute ab.
Ja, ruf noch ein paar Leute an. Wie viele Termine hast du in Vorlage? So, das sind die Antworten, die man da kriegt. Und hier hast du halt ein Problem, wenn es sich mit deinem Problem an ein paar Leute, und dann kriegst du halt entweder eine Lösung aus dem Netzwerk oder du kriegst halt einen Kontakt, der eine Lösung hat. Und das feiere ich halt. So. Ja. Bevor wir jetzt diese Podcast-Episode abschließen, Katharina, würde ich noch gerne auf einen Punkt super, super gerne eingehen, nämlich auf deine Vision. Du möchtest ja mehr Frauen in die Branche bringen, die Frauen hier fördern und ich glaube auch ein bisschen Mut machen, dass sie sich einerseits trauen und dass sie auch für sich hier einen Platz sehen. Im Vergleich, vorher im Strukturvertrieb bei der Telis, wie waren da nicht die Möglichkeiten, aber inwieweit wurde das diese Vision willkommen geheißen?
Tatsächlich glaube ich schon recht gut. Also meine Telis-Vision, würde ich jetzt sagen, war immer, also es gibt bis heute, laut meines Wissens, keine weibliche Senior-Direktorin. Ja, Senior-Direktor ist so die höchste Stufe bei der Telis. Und das war immer so ein bisschen mein Ziel, dass ich sage, hey, pass auf, bevor ich 30 bin, ich bin jetzt 24, will ich die erste weibliche Senior-Direktorin der Telis Finanz sein. So. Als ich das immer gesagt habe und das so ein bisschen meine Vision war, obwohl ich da auch sagen muss, dass ich das nie so zu 100% richtig gefühlt habe. Also ich glaube, irgendwas in mir hat mir schon gesagt, dass mein Weg nicht für immer dort gehen wird, ja, also bleiben wird. Und demzufolge habe ich das natürlich da nie so krass an die große Glocke gehangen. Aber was natürlich jeder wusste und womit ich auch heute noch rausgehe, ist einfach, die Branche muss weiblicher, moderner, cooler, locker einfach sein. Finanzberatung muss nicht mehr so öde, langweilig sein, dass kein Mensch eigentlich versteht, wo vorne und hinten ist. Vor allem, wenn man auch gerade mal so die junge Generation betrachtet. Ja, also ich habe ja auch eine Geldlehrerausbildung gemacht und ich kann auch an Schulen zum Beispiel das Fach Geld unterrichten. Ja, natürlich ehrenamtlich. War mir aber auch eine Herzensangelegenheit. Ich bin selber rechtzeitig ausgezogen. Fremde Stadt, kannte niemanden, hatte überhaupt keine Ahnung. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, solche Finanz- und Versicherungsthemen einfach für die jungen Menschen so modern und einfach wie möglich an den Mann zu bringen. Ja, einfach auf eine coole Art und Weise. Ich will, dass meine Kunden zu mir ins Gespräch kommen, so mit dem Hintergedanken, hey, ich treffe jetzt meine beste Freundin und quatsche mit der ein bisschen. Natürlich geht es auch um Business und natürlich geht es da auch um super, super wichtige Themen. Absicherung, Altersvorsorge, das sind alles Themen. Ich glaube, das brauche ich hier niemanden, der sich den Podcast anhört, erklären, wie wichtig sowas ist. Es ist wichtig, Leute. Und demzufolge wurde das tatsächlich bei der Telis schon ganz gut angenommen. Ja, aber so richtig dieser richtig krasse Support dahingehend war halt schwierig, weil wie gesagt, wenn du irgendwie nur mit Männern zu tun hast, größtenteils, dann ist es da einfach schwer, so deinen weiblichen Vibe da irgendwie so reinzubringen. Ja, die Männer haben gar nicht verstanden, warum ich die ganze Zeit immer gefühlt nur Mädels bei mir angebunden habe als Berater oder als Assistentinnen und so. Weil es dann halt auch immer so um dieses Ding ging, ja, Katha, du bist viel zu emotional, du musst mal ein bisschen rationaler an die Sache rangehen, nicht immer so viele Gefühle mit ins Spiel bringen. Doch, absolut, weil genau das macht uns doch nahbar und genau das ist doch für Kunden und auch für Leute, die du irgendwie, keine Ahnung, vom Job überzeugen willst, ja, oder die sich einfach bei dir eine neue Möglichkeit ausmalen, beruflich durchzustarten. Genau das ist doch das, was dich einfach erst zu Menschen macht. Und das ist, glaube ich, einfach so diese Message, die ich da jetzt in diesem Satz einfach noch raushauen will, dass es gut ist, Emotionen zu zeigen. Es ist auch gut, wenn man nicht komplett wie so ein Eisklotz durch die Versicherungs- und Finanzwelt rollt, sondern einfach auch mal Emotionen und Gefühle zuzulassen, finde ich einfach super wichtig. Und ja, ist am Ende des Tages, glaube ich, einfach auch nur so ein menschliches Bedürfnis, das auch einfach mal loszuwerden.
Finde ich sehr, sehr stark. Wie setzt du das Ganze jetzt um? Also was sind so jetzt die Pläne mit eurem Office in Leipzig? Wie wird die Finanzbranche dadurch bereichert durch neue weibliche Beraterinnen? Oder wie schaut das aus? Gib uns da mal ein bisschen Einblick, wie es da ausschaut.
Ja, also natürlich ist der Plan für explizite Finanz sehr, sehr, sehr groß. Ich muss da noch ein bisschen aufpassen, was ich sage, denn das ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber wir sind groß in der Planung und natürlich soll das Büro hier auch einfach ja mit weiblichen Beraterinnen glänzen. Und ich will auch, dass wir hier mehr Mädels sind im Büro als Jungs. Sind wir aber auch auf einem guten Weg. Und ja, also was soll ich sagen? Einfach das zu tun, was ich selber als Kundin sehen wollen würde, ist so das größte Ding. Deswegen auch der Content und auch die Reels. Das ist alles so ein bisschen einfach entspannter. Ja, ich sage jetzt nicht, gehe jetzt nicht raus und sage, boah, ich will jetzt dieses Jahr 3 Milliarden Kunden beraten und so viele Altersvorsorgeverträge verklingeln. Das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeiten will, weil so kenne ich es aus dem Strukturvertrieb. Da werden nämlich solche Ziele abgefragt. Sondern einfach wirklich mit vollem Herzen dabei zu sein und Menschen einfach eine Perspektive zu bieten, sowohl als Kunde als auch als Berater, sich einfach in einem Kreis wiederzufinden, der die gleichen Werte teilt, der die gleichen Visionen hat und in einem Umfeld einfach zu sein, in dem du wachsen kannst. Persönlich, beruflich und in jeder Hinsicht. Das ist so die Vision, einfach ein gutes Umfeld zu bieten und einfach ja den Menschen zu zeigen, dass man als junge Frau, auch wenn man keine 25 Jahre in der Branche ist, wenn man aber einen starken Charakter und einen starken Willen hat, dann ist alles möglich. Und das will ich einfach so jedem Menschen irgendwie mit an die Hand geben.
Finde ich super stark. Also gerade wenn man deinen Instagram-Account Miss Finanz mal anschaut, da sind ja schon ein paar recht coole Reels drin. Und da machst du ja, glaube ich, auch nicht alleine, ne? Sind auch immer wieder mal andere Mädels mit dabei?
Ja, größtenteils mache ich es schon alleine, ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da das eine oder andere Mal jemanden gesehen, aber ist auch nicht ganz so wichtig. Das heißt, alle weiblichen Zuhörerinnen, die jetzt gerade sich ein bisschen inspirieren lassen wollen, mal sehen wollen, wie das Ganze heutzutage geht, schaut gerne mal bei der Kata vorbei. Ich werde alle Instagram und Websites und was es da so alles gibt in die Shownotes packen. Aber gerade für die weiblichen Zuhörerinnen hier, Katharina, ich glaube, viele werden nach dieser Podcast-Episode gewissermaßen Vorbild in dir sehen. Ich glaube, viele tun das doch jetzt schon. Und gerade für diese, ich weiß nicht, darf ich Mädels sagen, für alle Mädels, die jetzt hier zuhören, was wäre jetzt so dein Rat? Gerade, vielleicht sind ja auch ein paar im Strukturvertrieb, vielleicht sind ja auch ein paar schon raus und versuchen irgendwie in der Branche Fuß zu fassen. Wir wissen alle, dass es nicht unbedingt einfach ist, weil wir ja doch mit ein paar Themen zu kämpfen haben, wie du es halt am Anfang schon erzählt hast. Ne? Hier und da irgendwelche Witzeleien irgendwo. Dinge, die halt nicht so anerkannt werden, wie sie von einer Frau anerkannt werden würden. Was ist so dein Golden Nugget oder vielleicht deine 3 besten Tipps an die Mädels da draußen, um durchzustarten in der Branche?
Ja, also in 3 kurzen Stichpunkten kann ich das so nicht sagen. Da bin ich tatsächlich wieder zu emotional und muss ein bisschen mehr ausholen. Yeah. Aber ich denke, dass wenn man, und ich glaube, das kennen viele von uns, irgendwo innerlich so einen kleinen Triggerpunkt hat, irgendwas ist in dir, was dich nicht glücklich und nicht zufrieden hat, dann ist mein Tipp an alle Mädels da draußen, allgemein an jeden Menschen, ihr könnt aus jeder Scheißsituation immer einen positiven Aspekt irgendwo ziehen. Egal an welchem oder an welcher Stelle ihr gerade in eurem Leben seid, es geht immer weiter. Nach jedem Tief kommt immer ein Hoch, das kann ich euch versprechen. Und selbst die dunkelste Zeit hat irgendwo was Positives mit sich, auch wenn man es wahrscheinlich erst Jahre später dann erkennen wird. Und einfach, ja, traut euch den Mut zu haben, was zu verändern. Traut euch den Mut zu haben, euren Job zu kündigen, wenn er euch nicht glücklich macht. Traut euch den Mut zu haben, euch von eurem Partner zu trennen, wenn es euch nicht glücklich macht. Traut euch einfach alles zu machen, was euch ja irgendwo auf ein anderes Level katapultieren könnte. Sucht euch Menschen, die schon dort sind oder gerade auf dem Weg dahin, wo ihr halt später auch hin wollt. Connectet euch und nehmt euch einfach auch Ratschläge an. Ja, versucht das umzusetzen, was man euch vielleicht so mitgibt. Oder versucht es zumindest so aufzunehmen, dass ihr dann euer eigenes Ding draus macht. Ja, aber ihr dürft Mut haben und alle Menschen, die das in irgendeiner Weise nicht wertschätzen oder euch nicht hören, das habe ich immer so angesprochen, die braucht ihr nicht in eurem Leben. Dann einfach mal konsequent sein, die Leute entfernen und ihr werdet mir in ein paar Jahren danken, wenn ihr einfach wirklich alles, was negativ und scheiße ist in eurem Leben, einfach mal ganz hardcore entfernt und einfach wirklich jetzt mal anfangt, das Leben zu leben, wovon ihr träumt und wo ihr hin wollt. Und das kriegt jeder hin, auch wenn es ein bisschen Mut verlangt.
Und wenn jemand deine motivierenden Worte jetzt hört und so denkt, hey, Kader, ich habe da jetzt noch die eine oder andere Frage an dich, würde mich jetzt super gerne mit dir darüber austauschen. Bist du dafür sowas offen oder sagst du, hey, nee, ist nicht
nee,
drin?
Nee, da sage ich natürlich auf gar keinen Fall. Dafür habe ich keine Zeit, nein, um Gottes Willen. Sehr, sehr, sehr gerne. Also ihr könnt mir natürlich bei Instagram schreiben, da findet ihr auch meine WhatsApp-Nummer. Ihr könnt mich anrufen, kontaktiert mich sehr, sehr, sehr gerne. Also ich habe immer Bock auf Austausch, ich habe immer Bock, irgendwie Menschen zu pushen und zu motivieren und einfach zu zeigen, hey, was ist alles möglich, und ich bin da auf jeden Fall eure Frau, wenn ihr irgendwie da noch Input braucht, also sehr, sehr, sehr gerne einfach auf mich zu kommen.
Das, finde ich, ist ein sehr, sehr starker Abschluss für diese Podcast-Episode. Wie gesagt, ich werde alle Kontaktmöglichkeiten zu Miss Finanz unten in die Shownotes packen. Das heißt, hier nochmal ein Appell von mir. Mädels, wenn ihr das gerade hört, connectet euch mit Katharina. Das könnte die Chance eures Lebens werden, um euer Leben mal so richtig nach vorn zu katapultieren. Mensch, ist das ein schwieriges
katapultieren,
Wort.
Katapultieren, hallo.
Katapultieren. Um Gottes Willen, guck mal, haben wir sogar ein Wortspiel
hier draus gemacht.
Ne? So. Wenn euch die Podcast-Episode hier gefallen hat, dann schreibt mir auf jeden Fall mal ein Feedback über Instagram, russland.korzhuk. Würde mich sehr, sehr drüber freuen, weil wenn sie euch gefallen hat, dann gucke ich mal, ob ich die Kata noch dazu überredet kriege, mal noch ein zweites Mal in den Podcast zu kommen, wo wir dann vielleicht nochmal über das ein oder andere Thema sprechen können. Ja, für meinen Teil sage ich dir erstmal vielen, vielen Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast hier aufzutreten, dass du so offen alles geteilt hast, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, und würde mich sehr darüber freuen, wenn es vielleicht nochmal irgendwann Teil 2 gibt.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, war ein cooler Talk mit dir. Und wie gesagt, Leute, schreibt mich gerne an. Ich bin gespannt auf alles, was so von euch kommt. Gerne auch eure Erfahrungen, die ihr im Strukturvertrieb gemacht habt. Und ansonsten einfach powerful sein, alles nach außen geben und einfach Vollgas. Vielen, vielen Dank.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.